Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Nehmen Sie bitte einen Moment Platz. Liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen zur Feier der Eucharistie an diesem fünften Sonntag in der Osterzeit. Nun singe Lob, du Christenheit. So haben wir unsere Stimme am Anfang dieser Eucharistiefeier erhoben. Es ist auch in diesen Wochen der österliche Jubel, in den wir einstimmen. Der Herr ist auferstanden. Hier vorne in unserer Vierung zeigt dies in diesen Wochen bis zum Pfingstfest die Osterkerze an. Aber wenn Sie genau hinschauen, steht in der Vierung noch etwas, was uns dort nicht sonst begegnet, nämlich eine Glocke. Liebe Schwestern und Brüder hier in unserem Dom und Sie, die Sie über die Medien, Domradio, Radio, Fernsehen und Internet mit uns verbunden sind, vielleicht wissen Sie es, dass wir am vergangenen Freitag ein großes Jubiläum gefeiert haben, das mit diesem Dom zusammenhängt und auch mit dem Lob Gottes, allerdings nicht gesungen, sondern geläutet. Der dicke Peter, die Petersglocke, benannt nach dem Patron unseres Domes, dem heiligen Petrus, ist am Freitag vor 100 Jahren gegossen worden. Und der Guss gilt quasi als Geburtstag einer Glocke. Und sie ist gegossen worden in Apolda damals in Thüringen. Und ich freue mich, dass auch aus Apolda Gäste angereist sind in den vergangenen Tagen. Andreas Linke, der Vorsitzende des Stadtrates, der Bürgermeister, hat herzliche Grüße ausrichten lassen. Denn natürlich ist es etwas Besonderes, eine Glocke gegossen zu haben, die mit dem tiefsten Klang lange Zeit die größte freischwingende Glocke der Welt war. Und am vergangenen Freitag haben wir sie abends gehört in einem Glockenkonzert. Und man konnte noch einmal das erleben, was wir immer wieder am Dom erfahren, wenn der dicke Peter läutet. Dann stehen Menschen vor dem Dom und warten darauf. Sie freuen sich, wenn der erste dumpfe Schlag erklingt. Und es ist ein Gefühl auch der Emotionalität. Das spürt man irgendwie, ist in diesen 100 Jahren der dicke Peter den Kölnerinnen und Kölnern und auch darüber hinaus den Menschen ans Herz gewachsen. Nun bin ich die Generation, die Schillers die Glocke nicht mehr auswendig lernen musste. Aber ich denke und sehe schon nicken, einige von Ihnen könnten sie jetzt zitieren und rezitieren. Das, was dort beschrieben wird, der Glockenguss, das ist ein jahrhundertealtes Handwerk. Und das ist dann am Geburtstag der Petersglocke hier neben dem Dom am Roncalliplatz noch einmal sichtbar geworden, indem die Glockengießerfamilie Schmidt eine Glocke gegossen hat. Aus Brockscheid in der Eifel. Dort lebt sie dieses Handwerk und das Ergebnis sehen Sie hier, die Marienglocke. 54 Kilo schwer oder im Vergleich zum dicken Peter leicht. Denn der dicke Peter wiegt das 444-fache. Das haben Sie gut hinbekommen. Die Zahl kann ich mir merken. Und diese Glocke wird in der Elendskirche in Köln aufgehangen werden und wird doch zur Ehre Gottes und sicherlich auch zur Freude der Menschen erklingen, wenn sie das große Geläut in unserer Stadt vervollständigt. Ich freue mich sehr, Familie von Grote auch begrüßen zu dürfen, die diese Glocke gestiftet haben und die dann in ihrer von der Familie gestifteten Kirche dann erklingen wird. Ich freue mich, dass die Mitglieder des Glockenausschusses des Deutschen Glockenwesens unter uns sind, die Freunde und Freundinnen des Glockenmuseums, die all das mitgetragen haben, was hier in den vergangenen Tagen beim vierten Europäischen Glockentag besprochen wurde, wo man sich informieren konnte über etwas, was wir oft im Ohr haben, aber vielleicht sonst gar nicht so bedenken. Zunächst aber wollen wir jetzt den Herrn in den Blick nehmen, denn die Glocke verweist auf den, der von sich sagt, wir werden es im Evangelium hören, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er begleitet uns, er begleitet unseren Lebens- und Glaubensweg. Und gerade als Getaufte, als Christinnen und Christen sind wir aufgefordert, von ihm Zeugnis zu geben. Paulus beschreibt das, dass wir lebendige Steine sind. Lebendige Steine. Es gibt die Kirche, die geweiht wird, den Altar, der Christus symbolisiert, die Glocke, die gleich in Vertretung unseres Erzbischofs, unser Dompropst in seiner Funktion als Generalvikar weihen wird. Aber noch wichtiger, Christus ist repräsentiert durch den Altar. Das ist der Mittelpunkt einer jeden Kirche. Zum Altar läuten die Glocken und wir sind lebendige Steine. Bitten wir den Herrn um sein Erbarmen, dass uns dies immer wieder gelingt, ihn zu bekennen als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich, denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld
und schenke uns dein Heil.
Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Gott. Amen. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, und schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung aus der Apostelgeschichte. In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Hellenisten gegen die Hebräer auf, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da riefen die 12 die ganze Schar der Jünger zusammen und erklärten: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer von gutem Ruf und voll Geist und Wahrheit. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde, und sie wählten Stephanus, einen Mann erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist, ferner Philippus, Prochorus, Nikanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, ein Proselyten aus Antiochia. Sie ließen sie vor die Aposteln hintreten, und diese legten ihnen unter Gebet die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer. Auch eine große Anzahl von Priestern nahm gehorsam den Glauben an. Wort des lebendigen Gottes.
Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade. Ihr Gerechten, jubelt vor dem Herrn, für die Frommen ziemt es sich, Gott zu loben. Preist den Herrn mit der Zither, spielt für ihn auf der zehnsaitigen Harfe. Freut euch, wir sind Gottes Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig, all sein Tun ist verlässlich. Ihr liebt Gerechtigkeit und Recht, die Erde ist erfüllt von der Huld des Herrn. Das Auge des Herrn ruht auf allen, die ihn fürchten und ehren, die nach seiner Güte ausschauen. Denn er will sie dem Tod entreißen und in der Hungersnot ihr Leben erhalten.
Lesung Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, kommt zum Herrn, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Denn es heißt in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte. Wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden, zum Stein, an dem man anstößt, und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen, doch dazu sind sie bestimmt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das ein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wort des lebendigen Gottes.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. So spricht der Herr: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm: Schon so lange bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Jesus.
Lob sei dir, Christus. Lob sei dir, Christus. Lob sei dir, Christus. Dank sei dir, Herr. Dank sei dir, Herr. Dank sei dir, Jesus. Dank sei dir, Herr.
Liebe Schwestern und Brüder, Sie kennen sicherlich das Kinderlied, das man gerne zum Geburtstag singt. Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Im Blick auf die Petersglocke könnten wir singen, wie schön, dass du gegossen bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie ist der dicke Peter den Kölnerinnen und Kölnern ans Herz gewachsen? Aber der Weg zu dieser Glocke war gar nicht so einfach. Der Vorläufer unserer Petersglocke war die 1875 gegossene Kaiserglocke. Da klingt schon eine andere Zeit an. Im Jahr 1918, noch während des Ersten Weltkriegs, wurde sie eingeschmolzen, da die Glocke zur Herstellung kriegswichtigen Materials gebraucht wurde. Später setzten sich dann der damalige Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer und Erzbischof Kardinal Schulte dafür ein, dass Köln einen Ersatz für diese Kaiserglocke bekam. Anfangs wollte die neue große Glocke aber niemand gießen. Zahlreiche Glockengießer aus ganz Europa verweigerten dies, weil das Risiko für so eine große Glocke zu groß schien. Schließlich erklärte sich der Glockengießermeister Heinrich Ulrich aus Apolda in Thüringen bereit, den Auftrag zu übernehmen. Das Ganze dauerte dann noch, schließlich aber war der verlangte Betrag für die Petersglocke, alleine über 1 Million Mark kostete das Metall für die Glocke, zusammengekommen. Bei den Vorbereitungen zum Guss mussten rund 30 Festmeter Fichtenholz verfeuert werden. Und am Abend des 5. Mai 1923 stieß der Meister den Zapfen aus und der Bronzestrom floss aus 2 Öfen in 9 Minuten und 32 Sekunden in die Gussform, bis sie gefüllt war. Und, was auch nicht selbstverständlich ist, der Guss gelang, genauso wie bei dieser Glocke am Freitag. Liebe Schwestern und Brüder, dann musste die Glocke von Apolda nach Köln. Auch das war ein langer Weg. Da das Ruhrgebiet durch die französische Truppen besetzt war, verzögerte sich die Überführung der Glocke. Erst im November 1924 wurde die Petersglocke auf dem Schienenweg nach Köln transportiert. Am 10. November wurde sie auf den Weg gebracht. Und dann kam sie in Köln an. Und zwar am 14. November im Kölner Rheinauhafen. Das letzte Wegstück vom Hafen bis zum Dom wurde dann am 24. November 1924 zurückgelegt. Tausende Menschen begleiteten die geschmückte Glocke zum Dom unter feierlichem Glockengeläut anderer Kirchen. Und am 30. November 1924 wurde die Glocke von Kardinal Schulte vor ca. 20.000 Menschen geweiht. Und eine kleine Anekdote: um seine Ansprache der Menschenmenge verständlich zu machen, wurden erstmals Lautsprecher eingesetzt. Jetzt war die Glocke in Köln, aber sie war noch nicht im Turm. Die Glocke ist 3,22 Meter breit und 3,20 Meter hoch und sie passte nicht durch die Eingangstüren des Domes, durch die sie alle gerade hereingekommen sind. Deshalb musste der Mittelpfeiler des Hauptportals mit der Figur der Muttergottes ausgebaut werden. Dann kam die Glocke hier ins Erdgeschoss quasi, wurde in der Turmhalle unter den Südturm gebracht und dann in den Glockenstuhl in 53 Meter Höhe gezogen. Das dauerte wieder Wochen. Das erste Mal sollte der dicke Peter dann Heiligabend 1924 zu hören sein. Doch ein technischer Fehler sorgte dafür, dass nach langem Vorschwingen genau drei Schläge ertönten. Dann riss das Seil der Läutemaschine. Immerhin drei passte zu den drei Königen. Wieder verstummte die Glocke und erst wieder ein Jahr später fast, am 28. Oktober 1925 um 12 Uhr, ertönte sie zum ersten Mal wieder in der Domstadt. Mit dieser Glocke wird es, glaube ich, etwas einfacher. Liebe Schwestern und Brüder, warum haben wir Glocken? Warum läuten Glocken? Was sagen uns die Glocken mit ihrem ganz eigenen, unvergleichlichen Klang? Ich glaube, erstens, Glocken läuten, wo Menschen leben. Glocken haben schon immer zur Kultur der Menschen gehört. Ihr Ursprung liegt wohl in Asien vor mehr als 4.500 Jahren. Und es gibt sie in vielen Religionen, Kulturen und Regionen. Im Buddhismus schützt die Glocke den Tempel. Im Alten Testament zieren Glöckchen die Gewänder der Priester. In den Psalmen werden Zimbeln, kleine Glocken, geläutet. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Da wird Musik mit Glocken, mit Zimbeln gemacht zum Lob Gottes. Das Christentum hat wohl am Anfang Glocken abgelehnt, auf jeden Fall nicht direkt übernommen. Aber schon um das dritte Im dritten Jahrhundert, um das Jahr 300 herum, formulierte einer der ersten Mönche, Pachomius, die zeitlose Bedeutung der Glocken. Ohne den Klang, der den Rhythmus von Gebet, Arbeit und Muße vorgibt, verkommen die Menschen, so sagt er, zu unkultivierten Wesen. Zur Kultur gehört der Rhythmus der Zeit, dazu gehören die Glocken. Und später gehören Glocken zu jeder Kirche, zu jedem Dorf, zu jeder Stadt. Sie rufen zum Gebet, zur Mahlzeit, zum Feierabend. Sie warnen bei Gefahr und Feuer. Es gibt Ratsglocken, Sturmglocken, Feuerglocken, Uhrglocken, Freiheitsglocken und Friedensglocken. Glocken sind Teil unserer Kultur. Zweitens, Glocken sind eine Zeitansage. Die ersten Glocken in der christlichen Tradition läuteten für das Gebet der Mönche und Nonnen. An unserem Dom und an vielen Kirchen in unserem Land läuten die Glocken bis heute dreimal am Tag, morgens, mittags und abends. Die Glocken ordneten so früher den Tagesablauf mit Beginn der Arbeit, der Mittagspause und dem Ende der Arbeit. Sie erinnerten aber auch an das persönliche Gebet. Daher die Tradition, zu diesen Zeit den Angelus, das Gebet Engel des Herrn, zu beten, sodass man bis heute vom Angelusläuten spricht. Glocken ordnen unsere Zeit sogar noch genauer, indem sie die Stunden anzeigen, häufig auch die Viertelstunden. Glocken läuten, wie wir gerne sagen, den Sonntag ein, um die Sonn- und Feiertage von den Arbeits- und Werktagen zu unterscheiden und hervorzuheben. Es ist eben in unserer Zeit nicht alles gleichgültig. Es gibt Abstufungen. Das hören wir auch an den Glocken. Die Glocken geben so dem Leben einen Rhythmus. Sie erinnern uns daran, dass die Zeit nicht einfach dahin fließt. Und gelingendes Leben braucht einen Rhythmus. Und da wir als Menschen gemeinsam leben, brauchen wir auch gemeinsame Rhythmen, um miteinander zu leben. Auch daran erinnern uns die Glocken. Der katholische Theologe Johann Baptist Metz hat einmal gesagt, Unterbrechung ist die kürzeste Definition von Religion, wenn der Alltag unterbrochen wird. Wir leben ja oft so vor uns hin, von Tag zu Tag, getrieben, manchmal gehetzt, gedankenlos. Da tut Unterbrechung gut. Unterbrechung, die uns einen Moment zur Besinnung bringt. Und so geht es wenigstens mir, wenn ich irgendwo bin und plötzlich fängt eine Glocke zu läuten, dann höre ich hin, unterbreche mein Dahingehen, Arbeiten. Was mag da sein? Warum läutet die jetzt? Die Glocke lädt uns ein, für einen Augenblick anzuhalten, Abstand zu nehmen von dem, was uns gerade beschäftigt, ein Gebet zu sprechen, eine Bitte, für wen kann ich jetzt gerade bitten, an wen kann ich danken und denken. Manchmal meint man, heute könne man auf das Läuten der Glocken verzichten. Schließlich hätten doch alle Menschen eine Armbanduhr und viele guckten, wenn sie die Uhrzeit wissen wollen, einfach auf ihr Handy. Man müsse nicht mehr durch die Kirchturmohren und die Glocken anzeigen, wie früh oder spät es ist. Und einige stört auch das Läuten. Aber ich denke, die Zeitansage und die Gliederung unserer Zeit mithilfe der Glocken will uns ja mehr sagen als nur die Uhrzeit. Das Schlagen der Glocken erinnert daran, dass unsere Zeit ein kostbares Geschenk ist. In unserer Lebenserfahrung erfahren wir Situationen, die wir als Geschenk erfahren: Taufe, Erstkommunion, Hochzeit, Weihe. Es gibt Wendepunkte im Leben, den Tod eines lieben Menschen zum Beispiel. Solche Lebenssituationen bringen einerseits Freude, andererseits machen sie eben auch Not, Trauer oder Katastrophen deutlich. Und in diesen Wendepunkten unseres Lebens läuten Glocken. Und das hat einen tiefen Sinn. Sie machen diese Ereignisse, ob privat oder allgemein öffentlich, erinnern daran und rufen die Menschen zusammen. Das wird besonders offenkundig, wenn Menschen aus der Gemeinschaft abberufen werden. Seit alter Zeit wird beim Tod oder der Beerdigung die Totenglocke geläutet. Ähnlich ist es, wenn besondere Ereignisse für alle angezeigt werden, zum Beispiel Katastrophen, Feuer, Überschwemmung. Für viele von uns, liebe Schwestern und Brüder, haben Glocken geläutet zu Festen des Lebens und zum Tod lieber Menschen. Für viele von uns werden die Glocken läuten, wenn sie gestorben sind, wenn wir gestorben sind. In Ernest Hemingways »Wem die Stunde schlägt« heißt es, »Frage nie, wenn es läutet, wem die Stunde schlägt. Sie schlägt immer für dich.« Drittens stehen Glocken für die Öffentlichkeit der Kirche. Denn Glocken sind weithin zu hören. Glocken sind Musik im öffentlichen Raum. Und deshalb sind ja auch die neuen Glocken so gestimmt, dass sie mit vorhandenen Glocken harmonieren. Nicht nur im eigenen Geläut, sondern auch mit den Glocken der anderen Kirchen. Wenn zum Beispiel die evangelischen und katholischen Kirchen hier in Köln läuten, klingen sie auch gemeinsam sehr schön. Glocken laden öffentlich ein zum Innehalten, zum Gottesdienst und zum kirchlichen Glauben. Und das hat auch seinen Grund, denn das Evangelium gehört in die Öffentlichkeit, ist Einladung an alle Menschen, dem Gott zu vertrauen, der Grund unseres Lebens ist und der uns in Christus in grenzenloser Liebe begegnet. Deshalb läuten dafür die Glocken. Die Glocken dienen auch dazu, die Mitglieder einer Gemeinschaft zusammenzurufen. So sind Sie den Glocken auch heute Morgen gefolgt und den Beginn des Gottesdienstes anzuzeigen. Und damit werden wir auch an unsere Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, vor allem zur Gemeinschaft des Glaubens, erinnert. Dadurch, dass Leuten allen dieselbe Stunde angezeigt und dieselbe Einladung überbracht wird, weist die Glocke auf unsere Gemeinschaftsverpflichtung hin, auf die Solidarität. Gewiss ist es so, dass die Zahl der Christinnen und Christen in unserem Land kleiner wird. Diese Entwicklung darf aber nicht dazu führen, dass wir uns als Gemeinde hinter Kirchenmauern verschanzen, dass wir uns als Christen in einem gemütlichen Kreis der Überzeugten zurückziehen. Das geht nicht, weil das Wort Gottes in die Öffentlichkeit will, weil die gute Botschaft allen Menschen gilt. Jede und jeder ist zum Glauben und zu den Angeboten der Kirche eingeladen. Und auch das verkünden die Glocken: Wir mischen uns als Christinnen und Christen weiter ein in das gesellschaftliche Leben. Wir setzen uns ein gegen Rassismus, Antisemitismus, für Klimaschutz, für arme, kranke, Obdachlose. Gottes Gebote, das Gebot der Nächstenliebe, hat eine öffentliche Relevanz. Dazu passt, dass unsere Glocken laut und öffentlich erklingen. Glocken begleiten viertens unser Leben. Sie machen uns auch den Rhythmus eines Jahres, des Kirchenjahres, bewusst. Es gibt in den Kirchen eine Läuteordnung. Die großen Feste, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, werden in besonderer Weise eröffnet durch das Glockenläuten und begleitet. So helfen uns die Glocken, dass wir die Zeit unseres Lebens nicht einfach annehmen und einebnen. Die Glocken helfen uns, unser Leben, nicht zuletzt unsere Jahre, Monate und Tage, in ihrer Ordnung zu verstehen. Und so machen uns die Glocken auf das Geheimnis der Zeit für das Leben der Menschen aufmerksam. Die Glocken helfen uns, unser Leben besser zu erkennen und zu sichten, vielleicht es auch wieder neu zu ordnen. Der russische Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn formuliert einmal: Schon immer waren die Menschen selbstsüchtig und wenig gut. Aber das Abendläuten erklang, schwebte über den Feldern, über dem Wald. Es mahnte, die Unbedeutenden, irdischen Dinge abzulegen, Zeit und Gedanken der Ewigkeit zu widmen. Dieses Läuten bewahrte die Menschen davor, zu vierbeinigen Kreaturen zu werden. In diese Steine, in diese Glockentürme legten unsere Ahnen ihr Bestes, die ganze Erkenntnis eines Lebens. Zitat Ende. Es ist also nicht abwegig, wenn wir sagen, dass wir mit den Glocken, auch mit dieser neuen Glocke, Gott zu erreichen suchen und dass Gott uns erreichen möchte. Indem die Glocken vom Geheimnis der Zeit, vom Sinn unseres Lebens künden, sprechen sie direkt oder indirekt von Gott. Gott hält unsere Zeit in seinen Händen, die Glocken verkünden es auf ihre Weise. Sie erinnern uns durch ihren Klang an die Höhen und Tiefen unseres Lebens, an die Vielfalt und Andersartigkeit der Menschen. Aber gerade in ihrer Vielfalt, wenn sie jeweils auf einen eigenen Ton eingestimmt sind, klingen sie gut zusammen und ergeben ein eindrucksvolles Geläut, wie wir es im Hintergrund gerade hören. Und das gilt nicht nur für die Glocken einer Kirche, sondern für die Abstimmung mit den Glocken, wie ich gesagt habe, in der Nachbarschaft und der ganzen Stadt. So wird das gemeinsame Erklingen zu einem Sinnbild des menschlichen Lebens, das nur in Gemeinschaft geht. Liebe Schwestern und Brüder, im Zusammenhang der Glockenweihe, die jetzt bevorsteht, heißt es: Segne die Glocke, die dein Lob kündet. Segne alle, zu denen der Ruf dieser Glocke dringen wird. Und führe deine Kirche von überall her zusammen in dein Reich. Ja, Glocken läuten die Ewigkeit Gottes in die Zeit hinein. Glocken erinnern uns an Gottes gute und frohmachende Gegenwart. Glocken singen auf eine quasi unaufdringliche, aber unüberhörbare Weise von der Wirklichkeit Gottes in unserer Welt. Sie begleiten unser Leben, sie geben ihm Rhythmus. Sie erinnern uns an den, der selber Anfang und Ende ist und der alle unsere Tage und unseren Anfang und unser Ende in seiner Hand hält. Amen.
Thank you. bald angeschlagen werden. Wahrscheinlich das Spannendste dieser ganzen kleinen Mythos. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Du rufst die Menschen und schenkst ihnen dein Heil. Gott, wir loben dich. Gott, wir preisen dich. Du versammelst dein Volk und führst es zur Einheit mit dir und untereinander. Gott, wir loben dich.
Gott, wir preisen dich.
Du gibst Hoffnung und Zuversicht und machst uns zu Dienern der Freude für unsere Schwestern und Brüder. Gott, wir loben dich.
Gott, wir preisen dich.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
Amen. Lasset uns beten. Herr des Himmels und der Erde, dich preist deine Schöpfung. Im Himmel und auf der Erde erschallt dein Lob. Voll Vertrauen bitten wir dich, segne diese Glocke, die dein Lob kündet. Sie soll deine Gemeinde zum Gottesdienst rufen, die Säumigen mahnen, die Mutlosen aufrichten, die Trauernden trösten, die Glücklichen erfreuen und die Verstorbenen auf ihrem letzten Weg begleiten. Segne alle, zu denen der Ruf dieser Glocke dringen wird, und führe so deine Kirche von überall hier zusammen in dein Reich. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Ja, mach diese Glocke in der Engelskirche, wo sie hingebracht wird, die letzte Kirche der Stadt Köln, die seit dem Zweiten Weltkrieg noch ohne geläut ist, dann auch dort rufen, die Menschen zum Gottesdienst, den Tag unterbrechen, die Menschen auf Gott weisen. Danke allen, die dafür gesorgt haben, dass das wunderbare Geschenk in der Stadt Köln gekommen ist, dass sie gelungen ist und nun Gott geweiht ist. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Zu Gott, unserem Vater, der uns durch seinen Sohn eine bleibende Wohnung bereitet hat, rufen wir.
Wir beten für deine Kirche, die den Menschen deine Nähe und deine Liebe vermittelt und ihnen deine Gnadengaben schenkt. Gott, unser Vater,
wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten im Gebetsanliegen unseres Papstes für alle kirchlichen Gruppen und Bewegungen, die ihre Sendung zur Weitergabe der frohen Botschaft täglich neu entdecken und ihre eigenen Gaben in den Dienst der Nöte der Welt stellen. Gott, unser Vater, wir beten für alle Glockengießer und alle, die an der Herstellung und Wartung unserer Petersglocke und aller Kirchenglocken beteiligt sind, und für alle, denen das Herz aufgeht bei deren Klang. Gott, unser Vater, wir beten für den neu gesalbten und gekrönten König von England, Charles III., und für alle, die besondere Verantwortung in Politik und Gesellschaft tragen und sich für Gerechtigkeit, Frieden und das Wohl der Menschen einsetzen. Gott, unser Vater, wir beten für die Menschen, die die Not der anderen sehen und sich in verschiedenen sozialen und karitativen Berufen oder ehrenamtlich für sie einsetzen. Gott, unser Vater, wir beten für die Opfer von Krieg und Vertreibung, wie in der Ukraine und im Sudan, für die Betroffenen der Amokläufe in Serbien und für diejenigen, die von Naturkatastrophen heimgesucht werden, wie in Norditalien. Gott, unser Vater, wir beten für unsere Verstorbenen, für die Toten unserer Familien und für jene, an die niemand mehr denkt. Gott, unser Vater,
allmächtiger Gott, erhöre unsere Bitten und schenke allen Menschen Anteil an der ewigen Freude deines auferstandenen Sohnes. Durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Thank you. Lasset uns beten. Erhabener Gott, durch die Feier des heiligen Opfers gewährst du uns Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib, dass wir dich nicht nur als den einen wahren Gott erkennen, sondern unser ganzes Leben nach dir ausrichten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen.
Wir haben sie bei Herrn.
Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
Thank you.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag, den ersten Tag der Woche, als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus.
Er macht uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir.
Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben.
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Amen. dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung, wagen wir zu beten.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und allen Völkern nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch.
Und mit deinem Geist.
Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Der Friede sei mit dir.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So spricht der Herr. Halleluja.
Lasset uns beten.
Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels gegeben, damit wir an Leib und Seele gesunden. Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. In allen nah und fern einen gesegneten Sonntag und alles Gute für die kommende Woche. Nach den Vermeldungen erbitten wir den Segen Gottes für uns und alle Menschen.
Noch drei kurze Hinweise, liebe Brüder und Schwestern. Wir laden herzlich ein zum musikalischen Abendgebet um 18 Uhr im Binnenchor. Im Marienmonat Mai feiern wir montags, mittwochs und freitags vor den Abendmessen jeweils um 18 Uhr Mai-Andachten, zu denen wir ebenfalls einladen. Wir freuen uns, dass am kommenden Sonntag, den 14. Mai, im Kapitelsamt um 10 Uhr die Kommunionkinder der Domsingschule zu ihrer ersten Heiligen Kommunion geführt werden. Auch zu deren Mitfeier laden wir sie herzlich ein.
Der Herr sei mit euch. Und es segne und begleite euch auf die Fürsprache des heiligen Petrus, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja.
Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja.